Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch, denn ich spreche mit einer Reiterin, die zeigt, dass es nie zu spät ist, sich seinen Traum zu erfüllen. Claudia ist Anfängerin. Sie hat tatsächlich mit 50 erst angefangen zu reiten, war Teilnehmerin meiner 4-Wochen-Challenge und hat sich sogar tatsächlich vor einem Jahr ihr erstes eigenes Pferd gekauft. Wir sprechen heute über Mut, Zweifel, Neustart und warum es sich lohnt, einfach wieder anzufangen oder beziehungsweise überhaupt anzufangen. Also bleibt unbedingt dran. Ich verspreche euch, diese Folge macht euch richtig Lust, euren eigenen Weg zu gehen und einfach zu sagen, ja, wir schaffen das. Ich freue mich auf Claudia und ja, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Hallo Annika, vielen Dank für die Einladung.
Ich fühle mich
geschmeichelt. Also ja, ich bin Claudia, ich bin 56, arbeite als freiberufliche Texterin und Übersetzerin und ja, den gefühlt größten Teil füllt jetzt doch seit geraumer Zeit mein Pferd aus. Ich bin super spät zur ganzen Geschichte dazugekommen. Ich durfte als Kind nicht reiten. Meine Mutter fand Pferde furchtbar und hatte große Angst. Also war no way für mich, reiten zu dürfen. Und dann irgendwann, als ich groß genug gewesen wäre, um es selber zu entscheiden, kam halt so das Leben mit Studium und später Familie dazwischen.
Ich glaube, das kennen viele, ja.
Und dann war es aber so, dass mein Sohn irgendwann reiten wollte, irgendwann im Grundschulalter und dann saß ich halt immer mal wieder so neben diesem Platz und habe irgendwann die Reitlehrerin auf diesem Kinderbauernhof gefragt, ob sie vielleicht mir auch Stunden geben könnte und dann habe ich mit 50 angefangen mit dem Reiten und war ja super, super happy und habe mich sehr geärgert, warum ich das nicht schon vorher angefangen hätte. Problem war dort aber, dass das nicht wirklich verlässlich war. Also dadurch, dass das keine Reitschule war, wo ich irgendwie einen festen Tag oder so gehabt hätte, war das dann immer mal so auf Zuruf und ja, und dann lagen da mitunter Monate zwischen den Reitstunden. Corona kam uns auch noch in die Quere. Und ich hatte, es war Fakt, dass wenn man alles noch gar nicht so richtig kann und hat 3 Monate Pause zwischen 2 Stunden, dann bringt das auch irgendwie nichts. Und dann habe ich gedacht, lass sein. Also kannst auch auf den Rummel gehen und für 2 Euro dich auf dem Pony rumführen lassen. Das ist kein Reiten lernen, was du machst. So. Und dann war das Thema für mich durch, habe ich gedacht. War es aber irgendwie nicht. Ich konnte an keiner Pferdekoppel vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben. Okay. Und es war immer
Pferde.
So.
Ach.
Ja. Und ja, ich glaube, entweder war mein Mann genervt von mir oder er hatte Mitleid mit mir und hat mir irgendwann einen Link geschickt zu einem Therapiehof. Und ich war zuerst so ein bisschen empört und dachte, na toll, der Mann schickt dich auf den Therapiehof, aber die hatten auch Reitstunden für Normalverrückte. Und da bin ich hingegangen und ja, das war's. Also da hatte Klein Claudi plötzlich ihren Happy Place gefunden. Da konnte ich einmal die Woche hingehen. Da habe ich dann auch eben gemerkt, dass man vorankommt, wenn man es jede Woche macht. Und es war einfach richtig, richtig toll. Und dann irgendwann habe ich natürlich auch gedacht, auch ein eigenes Pferd wäre auch schön. Aber das war nicht ernsthaft so. Also es war so, wie man dann mal so guckt. So ein Träumchen. Wie man in Prospekten blättert, habe ich dann halt mal so E-Horse oder Kleinanzeigen studiert.
Ganz nebenbei.
Ganz nebenbei und ungezielt. Ich wusste auch, wie das Pferd aussehen soll. Es sollte ein Hannoveraner Schimmel sein. Wenigstens 1,75.
Hat ja geklappt.
Und ja, so sollte es aussehen. Definitiv. Wallach.
Ja.
Und
sehr geil.
Ja, und dann vor einem Jahr, also fast genau vor einem Jahr, sagte dann die Hofbesitzerin, wo ich halt jede Woche zum Reiten war, sie müsse eine ihrer Stuten verkaufen. Und ja, ich habe gedacht, ich kann mir doch kein Pferd leisten. Und dann war wieder mein Mann schuld. Der es kommentierte mit, doch. Und ja, dann habe ich mir diese Stute angeguckt, die ich bisher nur vom Sehen kannte. Ich wusste, sie steht da und es war dann halt ja auch fast mein Suchschema. Also es war dann eine Fuchsstute, eine Westfälin, die auch eigentlich mir viel zu klein dünkte mit 1,64. Ja, dann habe ich sie Probe geritten und dachte, wow, die reitet sich noch viel besser als dieser weiße Riese, den ich sonst, sonst reite. Und ja, dann war natürlich so die Überlegung, macht man es nicht. Hm. Dann habe ich aber gedacht, so, es wird wahrscheinlich, also ja, beschissen werden kann man vermutlich immer, wenn man ein Pferd kauft. Ja. Oder und sowas, also diese Stute hatte eine Fessel-Ringband-OP gehabt und hat von Seiten der Klinik eine gute Prognose gekriegt. Es war aber der Hofbetreiberin zu riskant, sie im Schulbetrieb zu belassen.
Kann ich voll nachvollziehen aus Sicht des Reitschulbetreibers, ja.
Weil sie meinte, ja, es ist einfach, es wird im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Rücken der anderen Pferde ausgetragen, wenn sie dann mal eben nicht, mal ein, zwei Wochen vielleicht nicht kann. Mhm. Ja, und ich hab dann halt gedacht, okay, dann weiß ich halt um ihre Macke, um ihren Mangel und kaufe nicht die Katze im Sack. Mhm. Und schlussendlich habe ich sie gekauft und jetzt habe ich seit einem Jahr ein eigenes Pferd.
Wahnsinn. Richtig geil. Ich glaube tatsächlich, dass, deswegen habe ich auch an dich gedacht, als ich gedacht habe, ich will unbedingt eine Podcast-Folge mit jemandem machen, der halt nicht, manchmal hast du das ja so, da wird einem das so in die Wiege gelegt, da startest du ja irgendwo so als Kind und dann bleibst du so beim Reiten, dann bist du irgendwann mit Mitte 20, hörst du kurz auf und dann steigst du wieder ein. Und dann dachte ich so, mit wem könntest du? Und dann, als du dann dich beworben hattest für die 4-Wochen-Challenge, habe ich mir gedacht, so, boah, geil. Und dann, du bist ja auch so eine Frohnatur irgendwie, ne? Ich muss immer an deine Sprachnachricht denken, die du mir geschickt hast mit dem kurzen Feedback. Das ist einfach so toll gewesen. Und dann dachte ich mir so, wenn du einen Podcast machst, dann mit Claudia. Und ich freue mich auch schon total, dass wir uns nächstes Jahr persönlich kennenlernen. Das ist richtig geil. Als du den Gedanken gefasst hast, Reiten zu starten, hast du irgendwie Ängste oder Bedenken gehabt, was vielleicht auch irgendwie Leute in deinem Umfeld sagen könnten, Familie, Freunde, sonst irgendwas? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein Thema. Ich höre ganz häufig, wenn Leute dann zu mir kommen, dass sie sagen, ja, da war schon Bedenken und dann heißt es ganz schnell, wieso willst du denn jetzt in deinem Alter noch? Das ist doch auch gefährlich oder so. Hast du da irgendwie Bedenken gehabt oder war das irgendwie gar nicht?
Nee, überhaupt nicht. Also es war, als ich mich dann durchgerungen habe, tatsächlich zu fragen, ob die mir auch Reitstunden geben würde, war das einfach nur, also ich muss, ja, nee, ich glaube, ich war auch stolz. Also ich habe es Gott und der Welt erzählt. Ich habe auch so ein Feedback gekriegt zum Teil. Hä? Was soll das denn jetzt?
Midlife-Crisis, war?
Tut das denn jetzt Not? Und wo ich aber immer gesagt habe, ja, wenn ich jetzt noch mal 10 Jahre warte, dann ist vielleicht wirklich irgendwann ein bisschen spät und ich möchte das gerne. Und die Kinder waren dann an dem Punkt so aus dem Gröbsten raus, dass ich auch einfach sagen konnte, ich bin dann halt mal, ja, beziehungsweise vormittags waren die ja sowieso schulmäßig und so weiter versorgt. Nee, also da hatte ich gar keine Bedenken. Es war eher so im Gegenteil, dass ich so bei einigen Leuten auch gedacht habe, Edge, so, mache ich jetzt einfach.
Ja, geil. Richtig, richtig cool. Ja. Wenn du mal zurückblickst, so, was würdest du deinem früheren Ich sagen? Wenn du, also würdest du alles nochmal genauso machen oder würdest du jetzt sagen, du würdest vielleicht irgendwas anders machen?
Also ich würde meinem früheren Ich sagen, dass es etwas früher hätte aus dem Quark kommen sollen. Wenn man irgendwas gerne machen will, dass man sich da nicht selber im Weg steht und irgendwie, ja, muss ja nicht. Und also ich hätte es früher machen sollen. Ich hätte es einfach früher machen sollen und einfach so ein bisschen mehr drauf hören was ich eigentlich möchte.
Hm. Sehr cool. Wie hat sich dein Alltag nach dem Pferdekauf für dich verändert?
Komplett. Also unser Garten ist nicht mehr so besonders gepflegt.
Geil.
Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass auf Pferdehöfen irgendwie ein anderes Zeitsystem zu existieren scheint. Also dass zumindest oder die Schwerkraft die Uhrenzeiger schneller bewegt.
Ja.
Nein, aber ich muss sagen, ich bin, glaube ich, einfach sehr viel zufriedener, weil ich irgendwie zwar notorisch zu wenig Zeit habe und auch oft, ja, ich habe dann auch oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich denke, jetzt fährst du zum Stall und eigentlich, und dann sagst du deinem Mann, kannst du auf dem Rückweg von der Arbeit vielleicht noch ein Brot mitbringen? Ich sehe so scheiße aus, ich bin so dreckig, ich kann nicht noch zu Edeka.
Wobei mich das mittlerweile überhaupt nicht mehr stört, muss ich ja ehrlich sagen. Also,
aber nein, ansonsten muss ich sagen, hat sich mein Alltag wirklich so zum Positiven hin entwickelt, weil ich einfach so, ja, ich sehe das so als meine persönliche Auszeit. Ja. Weil dann irgendwie in dem Moment, wo ich dann durchs Hoftor fahre, auch irgendwie, dann ist der Rest auch drumherum, also ob man sich über pubertäre Kinder ärgern muss oder ob es arbeitsmäßig ist. Es ist einfach so ein totales Runterkommen. Es ist jedes Mal so eine Reset-Taste.
Ja, krass. Also du hast vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, als deine Überlegung kam, dein eigenes Pferd zu kaufen und dir die Stallbetreiberin das Pferd angeboten hat, hast du einmal vorhin auch so kurz gesagt, ja, kann ja immer irgendwas passieren, aber du hast dich ja trotzdem irgendwie dafür entschieden. Also die Sorgen und die Ängste, das wirklich, ich sag mal, naja, so ein Pferd könnte dich ja finanziell auch wirklich ruinieren. Ne? Wir haben das jetzt gerade auch Thema, ich möchte auch ein Pferd verkaufen und dann ist halt auch immer wieder die Überlegung, was machst du, weil es kann ja natürlich immer was sein. Die Überlegungen werdet ihr euch ja wahrscheinlich auch reichlich gemacht haben. Ne? Hast du für sie irgendwie auch eine OP-Versicherung oder sonst irgendwas abgeschlossen oder hast du das jetzt einfach erstmal so gelassen?
Nee, also da bin ich voll auf Nummer sicher gegangen. Also das Erste war natürlich irgendwie, als es hieß, okay, Stute zu verkaufen und was sie haben möchte, ist, dass wir geguckt haben, dann eben ernsthaft bei E-Horses und Kleinanzeigen, also ob dieser Preis, ob das sich irgendwie deckt mit dem, also das, ob das vernünftig ist, also da haben wir rumgecheckt, also auch so ein bisschen unter dem Aspekt, und wenn es denn jetzt überhaupt nicht funktionieren sollte, auch vielleicht, wenn ich feststelle, die Idee vom eigenen Pferd war toll, aber rein praktisch ist es jetzt doch so, dass man sie dann auch im Zweifelsfall wieder verkaufen könnte. Ich meine, gut, dieses Thema ist sowas von vom Tisch. Nee, und eine OP-Versicherung habe ich sofort abgeschlossen.
Ja.
Und eine Haftpflicht sowieso. Also da, das war mir schon ziemlich wichtig, weil diese Summen, die dann irgendwie, wenn was passiert, die dann da irgendwie im Raum stehen, die, ja, also so viel kriegt man dann doch nicht schnell aus der Portokasse gezogen. Und da ist es mir dann tatsächlich sehr viel lieber, dass ich im Zweifelsfall der Versicherung unnötigerweise verdammt viel Geld für eine Fesselträgerschadenstute mit 15 zahle. Das ist dann ja irgendwie, wenn man einen, weiß ich nicht, einen Komforttarif hat, der ziemlich alles deckt, dann ist das ja wirklich kein Pappenstiel. Aber lieber so, als wenn was sein sollte, dazustehen und zu sagen, ich kann nicht mehr im Sinne.
Wir haben das jetzt gerade tatsächlich aktuell. Ich habe hier meinen Braxi, meinen 3,5-Jähriger, der Schimmel, der ist jetzt seit 2 Wochen lahm. Dann war erst Verdacht auf Hufgeschwür, haben wir auch aufgeschnitten und ein bisschen was gefunden. Jetzt lahmt er aber immer noch, haben wir Röntgenbild gemacht und jetzt haben wir eigentlich Röntgen wollen wegen dem Hufgeschwür, um zu gucken, ob da halt irgendwas wirklich ist oder ob der nicht vielleicht eventuell sogar einen Hufbeinast abgebrochen hat oder sonst irgendwas. Und jetzt haben wir festgestellt, der hat genau im Fesselkopf unten einen kleinen Chip sitzen, eine kleine Knochenabsplitterung. Und da habe ich auch gleich sofort gedacht, boah, gut, dass du den OP versichert hast. Aber jetzt stell dir mal vor, du stellst den jetzt in eine Klinik, wenn die operieren das, da bist du ja, also ich will es nicht wissen, aber das sind mit Sicherheit 5.000, 6.000 Euro, die da mit Sicherheit drauf rumkommen könnten, ne? Wenn der da erstmal ein paar Tage steht, weil das ist ja auch eine Stelle, glaube nicht, dass sie das minimal invasiv machen können. Das wird mit Sicherheit auch ein Ding werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da weiterverfahren. Aber das war mein allererster Gedanke. Da zahle ich lieber jeden Monat Summe X in die Versicherung. Aber ich weiß halt einfach safe, wenn was ist, dass ich einfach jemanden habe, wo ich sagen kann, ich kann darauf zurückgreifen. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, im Winter für mich als Reitbetrieb wäre das Worst Case, da jetzt irgendwie 3, 4, 5.000 Euro oder wie viel auch immer aufzukriegen, um das Pferd operieren zu lassen. Und wir wollen den ja jetzt demnächst auch anreiten. Und der Tierarzt hat gesagt, das liegt auf jeden Fall an so einer Stelle. Wenn du da dann demnächst Belastung drauf kriegst, kann das sein, dass das genau in diese Knochenspalte reinrutscht und da Probleme verursacht. Ne? Und dann will ich das auf jeden Fall machen lassen, bevor der irgendwie angeritten wird. Ne? Aber das sind dann so Momente, wo du dir als Pferde oder als noch nicht Pferdebesitzer erst im ersten Moment gar keine Gedanken machst. Ne? Aber wenn du diese dann hinterher, wenn du das Pferd dann hast und die Versicherung hast, dann sind das Momente, wo du dir echt denkst, so gut, dass du dir da doch Gedanken drüber gemacht hast und so eine Versicherung hast. Ne? Das ist echt. Hast du die Versicherung bei dir hat doch bestimmt dieses Fesselringbank ausgeschlossen oder hast du das nochmal mit versichern lassen können?
Also ich habe angegeben, ich habe es angegeben als ja. Vorschaden und entsprechend ist dann halt die Versicherungssumme im Vergleich zum nicht angegebenen natürlich deutlich höher gegangen. Also ich weiß jetzt nicht. Himmel, mach mir keine Sorge. Also es steht, zumindest steht in meinem Kleingedruckten nicht drin, dass dieses Problem nicht nochmal angegangen werden dürfte.
Ja, okay, nee, genau, weil darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich hatte nämlich auch schon mal einen Fall bei einer Einstellerin, die hatte, glaube ich, irgendwas hatte die auch schon mal operieren lassen vorher und dann hat die, genau, Auge war das. Die haben irgendwas im Auge gemacht und dann hat die OP-Versicherung nämlich gesagt, also das Auge wird auf jeden Fall rausgenommen. Deswegen war das nämlich auch so. Aber das ist auch, ich wusste gar nicht, dass die dann auch wirklich sagen, wir nehmen dann mehr Geld und trotzdem versichern wir das mit oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass es das als Option überhaupt gibt. Ist auch ganz spannend.
Also ich hatte das, als ich die ganzen Versicherungssummen, als ich das abgeglichen habe, es macht schon einen Unterschied. Also die Variante, wo ich verschwiegen hätte, dass das Pferd operiert ist, die wäre durchaus günstiger gewesen. Aber auf sowas hatte ich wirklich überhaupt gar keine Lust, weil wenn dann was passiert, dann habe ich irgendwie zwar etwas weniger Versicherungsbeitrag gezahlt, aber wenn die Versicherung mich dann hinterher in Regress nimmt und sagt, du hast aber betrogen oder ich muss irgendwie die Klinik bestechen, dass sie vertuschen, dass es da schon was gegeben hat. Nee, das ist...
Nee, das macht man auch nicht. Man will da ja auch wirklich fair bleiben, ne? Ja. Ja, richtig cool, deine Geschichte irgendwie. Ich glaube, dass tatsächlich da draußen ganz viele Wiedereinsteiger sind, die auch immer wieder mit sich strugglen, ob sie wirklich anfangen oder nicht. Was würdest du anderen mitgeben, die überlegen, wieder anzufangen oder überhaupt mit dem Reiten anzufangen? Ich meine, du hast auch mit 50 angefangen, das ist natürlich dann schon auch, man ist ja im Alter auch immer so ein bisschen gesettet und dann hat man ja auch immer Angst davor, auch runterzufallen und so, ne? Und dann ja auch immer, was ist wenn? Sowas hat das bei dir irgendwie auch mitgespielt. Was würdest du anderen mit auf den Weg geben?
Also ich denke, wenn man schon mit Angst startet, macht es, glaube ich, nicht viel Sinn. Also ich war wirklich komplett angstfrei. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, ich könnte runterfallen oder so. Das war für mich kein Thema. Eine Angst kam bei mir auf, nachdem mein Mann es auch probieren wollte und in seiner allerersten Reitstunde dann bei einer anderen Reitlehrerin so übel von dem Pferd runtergebuckelt wurde, dass er sich... mit Rippenbrüchen im Krankenhaus wiederfand. Da habe ich dann auch plötzlich tatsächlich so eine Form von Angst gehabt, gegen die ich dann irgendwie schon eine ganze Zeit ankämpfen musste. Mhm. Weil ich habe immer gesehen, wie ich oder irgendjemand am Boden liegt. Von daher würde ich denken, wenn man wirklich sagt, ich will anfangen oder wieder anfangen und ich habe aber Angst. Ich glaube, dann würde ich es lassen, weil es nimmt so das Schöne, das nimmt man sich dadurch, glaube ich, selber. Also dann ist es vielleicht, wäre es vielleicht besser zu sagen, ich mache bewusst vielleicht nur Bodenarbeit mit einem Pferd oder steige so erstmal ein in die Geschichte, als sich draufzusetzen und irgendwie die ganze Zeit mitschwingen zu haben. Ich könnte doch jetzt aber runterfallen. Mhm. Und wenn was ist, also ich glaube, da ist Angst kein guter Berater. Also ich habe es auch bei meiner Stute gemerkt, dass so in der Phase, in der Phase, wo ich wirklich so ein bisschen angezählt war, dass sie natürlich auch, die merken das ja. Und das hat das Pferd komplett verunsichert und ich habe auch weiter immer noch Reitstunden genommen auf diesem Schulpferd, das irgendwie ja auch so ein bisschen therapeutisch ausgebildet war. Und auch da habe ich gemerkt, dieses Pferd, also ich konnte den dann nicht mehr angaloppieren. Er hat mich dann einfach gesagt, nö, mache ich nicht, tue ich nicht. Ja. Und ich glaube, da muss man ehrlich zu sich sein. Also wenn man jetzt sagt, es soll jetzt irgendwie richtig Spaß machen, dass man einfach dann auch zulässt, dass man, wenn man da eine Angst hat. Oder man sucht sich tatsächlich Hilfe. Also wenn man einen Hof findet oder Reitlehrer, Trainer, die dann eben darauf auch eingehen und nicht sagen, nun stell dich nicht. Aber ich glaube, das wäre das größte Problem, wenn man dann auch noch auf Unverständnis trifft.
Das habe ich tatsächlich schon ganz häufig gehört, ne? Dass es dann heißt, stell dich nicht so an, mach doch jetzt einfach. Oder es gibt ja auch in der Nähe jemanden, der brüllt dann einfach rum und erklärt aber auch nicht. Und dann denke ich mir immer, das ist aber nicht der richtige Weg. Ne? Also man muss ja schon irgendwie Empathie und Verständnis für die Leute aufbringen. Und also ich habe das jetzt tatsächlich auch in den letzten 2 Jahren gehabt, dass ich bei 2 Leuten wirklich gedacht habe, okay, also ich bin schon jemand, ich habe Verständnis, wenn jemand Angst hat und dann mache ich auch kleinschrittig und mich stört das überhaupt nicht, wenn jemand sagt, ich möchte heute nur Schritt reiten, dann ist das so und dann arbeite ich mit den Leuten im Schritt. Aber zweimal habe ich es jetzt wirklich auch schon gehabt, dass ich gedacht habe, so puh, vielleicht ist das, wie du es auch schon gesagt hast, einfach doch nicht der richtige Weg zu reiten. Also trotz, dass die Leute mir gesagt haben, ich will das aber unbedingt, hast du einfach gemerkt, die sind so kribbelig aufs Pferd gestiegen und die haben das so auf das Pferd übertragen, dass ich dann manchmal wirklich auch, also ich habe einmal sogar auch die Reitstunde abgebrochen und dann gesagt, nee, komm, wir hören jetzt hier lieber auf und wir steigen jetzt ab und wir machen das Ganze jetzt nochmal vom Boden, ne, damit du nochmal Sicherheit kriegst, weil ich echt gemerkt habe, dass das mental für das Pferd nicht zu ertragen war. Das war richtig krass. Also wie die Pferde das dann wirklich auch spiegeln. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn du dann eine Reitschule hast, die dann auch noch in Gruppen arbeitet, wo du nicht alleine mit dem Trainer bist, ne? Wo du dann wirklich mehrere in der Halle hast, da bist du als Wiedereinsteiger, glaube ich, auch völlig, gehst du unter. Wenn du dann auch noch Angst hast sowieso. Ne? Wie war das bei dir? Hattest du grundsätzlich immer Einzelunterricht oder bist du in der Gruppe gestartet?
Nee, alles ist immer nur Einzelunterricht gewesen.
Ja, cool.
Ja, das war wirklich schön.
Ja.
Ja, das ist also wirklich, das wäre vielleicht ein Tipp, dass man wirklich sagt, man gönnt sich den Luxus der Einzelstunde, dass man eben nicht auch noch das Gefühl hat, oh Gott, und was denken jetzt die anderen? Also davon kann man sich ja meistens nicht freimachen. Also dass man sich wirklich dann auf sich konzentrieren kann und dass man auch weiß, man hat eine 1:1 Beobachtung, Betreuung und also da habe ich jetzt so ein bisschen das Problem. Ich musste den Hof wechseln, weil der Hof, auf dem ich war, aufgrund illegaler, sie durften da gar nicht sein. Und das Bauamt hat dann gesagt, so Schluss. Und jetzt bin ich auf einem Hof mit Halle. Und da merke ich jetzt tatsächlich, dass es so ein bisschen von Nachteil ist, immer nur Einzelstunden gehabt zu haben. Es macht mir nämlich entsetzlich viel Angst, wenn plötzlich in der Halle oder auch auf dem Platz noch andere Pferde sind.
Okay.
Weshalb ich dann in Frau Laubners E-Books auch nochmal die Hallenregeln, da die Platzregeln mir angeguckt habe, um nicht ganz so negativ aufzufallen.
Kurze Werbeunterbrechung für meine E-Books, sehr gut.
Ja, sehr zu empfehlen.
Ja, richtig cool. Du warst ja, hatten wir ja vorhin schon einmal gesagt, bei mir Teilnehmer in der 4-Wochen-Challenge. Gib doch da mal ein ganz kurzes Feedback zu, was hat sich in den 4 Wochen nochmal geändert? Also ich arbeite ja mit den Leuten, das hast du dann am eigenen Leib auch erlebt. Wir haben ja nicht nur am Pferd und also an dir als Reiter mit dem Pferd gearbeitet, dass ich gesagt habe, mach reittechnisch dies, das, jenes, sondern auch so ein bisschen am Sitz und auch an dieser ganzen Faszienlöserei. Was war da nochmal so dein Aha-Moment? Was würdest du sagen, welches war so der, wo du sagst, boah, geil?
Das war definitiv der erste Ritt, nachdem ich mir die Faszien nach deiner Anleitung gelöst hatte. Das war völlig unglaublich, weil ich das Gefühl hatte, plötzlich, ich habe mein Unterleib war plötzlich ein ganz anderer. Also so, als wäre vorher alles völlig verkrustet gewesen. Und diese, die Tatsache, dass die eigene Bewegung, man weiß das ja eigentlich, dass man mit dem Sitz das Pferd beeinflusst, aber dass das so extrem ist, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und das ist, da kann ich nach wie vor, also ich habe dir ja vom Platz ins Ohr gejubelt.
Ja.
Und ich würde es jederzeit wieder machen. Und ich bin gestern geritten und habe noch gedacht, boah, du müsstest auch mal wieder deine Faszienbälle rausholen. Und ich habe es so gemerkt auf dem Pferd, dass ich eben jetzt 3-4 Wochen nichts gemacht habe. Mhm. Und das war sehr heilsam, diese Erkenntnis.
Ja, cool.
Also das ist richtig, richtig toll. Und die ganze Challenge ist grandios gewesen, ein Feedback zu kriegen von jemandem, der einen nicht regelmäßig sieht. Also da wird wahrscheinlich ein Reitlehrer, der einen einmal die Woche mindestens sieht, wird vielleicht auch möglicherweise, also zumindest meine war das dann wahrscheinlich betriebsblind, ein externes Feedback zu kriegen von jemandem, der frisch drauf guckt, war nochmal eine ganz andere Nummer. Und die Erkenntnis, wie ein Pferd mit frisch gelösten Faszien und man selber mit frisch gelösten Faszien, was das für ein Unterschied ist. Also da muss man wirklich sagen, das war der Game Changer.
Ja, sehr cool. Ich wollte dich nämlich gerade noch gefragt haben, arbeitest du jetzt weiterhin auch an dir und an deinem Pferd? An dir hast du gerade gesagt. Hast du jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, aber hast du die bei ihr auch jetzt mal wieder gelöst, oder?
Das mache ich bei ihr. Bei ihr mache ich es regelmäßig und ich habe gestern, also sie war jetzt die letzten, sie hatte sich offenbar vertreten, als es glatt war. Also als es neulich so kalt war und es war kein richtiges Lahmen, aber sie konnte irgendwie, sie kam nicht in den Trab. Wenn man sie antraben wollte, war es so, als wenn sämtliche, wie man bei einer Marionette irgendwie, wenn man eine Marionette fallen lässt. Also so alles, es war so ein wildes Geruder und Gepaddel mit sämtlichen Gliedmaßen und dann schlussendlich habe ich dann doch die Tierärztin geholt, weil ich nervös war und die hat dann halt ein paar Blockaden gelöst und sagte, ja, vorne die Schultern, die sind sehr, sehr fest. Und dann habe ich gedacht, oh, dann wollen wir auch die Schultern mal wieder mobilisieren. Und das,
sehr gut.
Ja, das, also es ist fantastisch, wie man mit so ein bisschen, es ist ja nicht viel, also was man da auch für Veränderungen bewirken kann. Und die hintere Frontal, nee, nicht hintere
Frontal. Beim Pferd, die tiefe Frontallinie ist die DVL, die Deep Ventral Line. Mhm.
Und also ich mach das eigentlich bei fast, also wenn ich reiten will, immer, aber auch beim meisten Putzen, dass ich eben noch die Punkte auf dem Kronrand ihr so ein bisschen massiere und auch hinten. Und das scheint ihr sehr, sehr gut zu tun.
Richtig,
also
cool.
Man sieht es, dass sie dann halt abkaut oder anfängt zu gähnen und
Richtig. Das ist, hast du das Gefühl, dass sie sich muskulär auch ein bisschen verändert hat? Hast du da mal irgendwie drauf geachtet, ob sich da irgendwas tut?
Also sie ist, nachdem ich das angefangen habe, sie ist einfach sehr viel weicher. Sie ist sehr viel weicher gelaufen. Und es ist jetzt schwer zu sagen, ob sie muskulär sich verändert hat. Das ist halt, wenn man das Pferd jeden Tag sieht, ist es schwierig. Hm.
Habe ich vor der Challenge auch ganz vergessen, euch noch zu sagen, macht mal vorher, nachher Fotos. Muss ich mir unbedingt für die nächste Challenge merken.
Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich gut, so ein Profilbild.
Ja, genau. Ja, mega cool. Richtig, richtig geil. Was war dein schönster Reitmoment mit deinem Pferd bisher? Hast du da einen?
Also mit meinem Pferd war definitiv der schönste Moment, der allererste Ausritt in den Wald. Also das war so ein, ich sitze auf dem Pferd, alle haben, also wir haben so vom Stall aus so einen Gruppenausritt gemacht, alle haben gejammert, wie kalt es ist und ich habe nur gedacht, wie kalt, ich merke überhaupt nicht, dass hier Temperaturen sind und ich habe aber gemerkt, dass mir irgendwie die Tränen runtergekullert sind. Es war einfach ein sehr erhabener Moment, sagen zu können, mein erstes Pferd, mein erster Ausritt in den Wald und es fängt an zu schneien und
Oh Gott.
Ja, es hatte so ein bisschen, es hatte schon Kitschcharakter. Naja, und jetzt im Sommer sind wir das erste Mal noch beim alten Hof an den See geritten und dann bin ich mit dir ins Wasser. Das war auch
Oh, geil. Ja.
so richtig, richtig schön. Auch wenn sie mir dann hinterher beim Planschen so gegen den Oberschenkel getreten hat, dass ich es heute noch sehe.
Oh. Da überwiegt die Romantik, ne? Ja,
Ja,
ja.
es muss man einfach, manche Sachen müssen dann halt irgendwie, muss man in einen Tod muss man sterben.
Ach so, ja. Also, okay. Ja, cool. Hast du ein Motto, was dich irgendwie begleitet? So entweder im Leben oder jetzt auch in Bezug auf das Pferd oder sowas, was du mitteilen würdest?
In Bezug auf das Pferd ist, glaube ich, mein Motto, wir schaffen das. Also das habe ich mir irgendwann, als ich so, es lief alles ein bisschen ruckelig an, wenn ich da kurz noch aushole, am Tag, als ich den Kaufvertrag unterschrieben habe, hat sie einen Tritt gegen den operierten Fuß gekriegt und
Worst case.
entsprechend war sie irgendwie die ersten 3 Monate gar nicht reitbar, weil, oder 2 Monate gar nicht reitbar, weil Sehnenentzündung, und dauerhaft hustig. Da war ich ziemlich frustriert. Also mal so möchte man das ja irgendwie, so stellt man sich das ja nicht vor. Also ich hatte schon so die Vision, ich kaufe ein Pferd und es ist tritratrolala, wir sind fortan nur noch im Wald und überhaupt und sonst wie fröhlich unterwegs
Am See.
am See. Und so, das war nun irgendwie völlig, völlig und ganz anders. Und da habe ich dann irgendwie, ich habe tatsächlich dann so einen Online-Kurs gemacht, irgendwie Pferde-Selbstbewusstsein, wie auch immer. Und da sollte man sich ein Motto sagen. Und da habe ich mir als Motto aufgeschrieben, und wir schaffen das. Und das ist eigentlich auch was ich mir immer wieder vor Ohren, also was ich mir vor Augen
Augen
führe,
führe. Ja.
dass ich sage, das geht schon irgendwie. Also meine Lernkurve muss einfach steil sein, wenn man dann plötzlich, also das merke ich tatsächlich heute noch oft oder fast ständig, dass mir so dieses Background-Wissen, dass andere, die als Kind anfangen zu reiten, das mir einfach fehlt.
Ja.
Und ich muss halt ganz viel nachlernen und dazulernen. Und aber so mit diesem, ja, das kriegen wir aber hin. Das ist so, das geht schon. Da muss man vielleicht abends auch einfach sich nochmal hinsetzen und guckt sich irgendwie einen Wehorse-Kurs an oder so. Oder macht
Meine E-Books.
E-Books Challenges bei
Genau.
Annika. Ja, aber
Ja.
so bin ich tatsächlich auch auf dich gestoßen, dass ich dann gedacht habe, so, jetzt hast du ein Pferd und jetzt musst du auch, du musst jetzt auf Instagram und guck doch mal und da bist du irgendwie relativ schnell mir dann irgendwie auf
Spiegel
meine Seite
gespült
gespült
worden,
worden und
ja.
dann dachte ich, boah, cool, diese Videos, die Reels, die da so jeden Tag, die Stories, die da sind und dann habe ich mir irgendwann das große Pferde einmal eins gekauft, weil ich dachte, das brauchst du. Und das
Sehr
ist,
geil. Wie
ja, das
fandest du
ist wirklich,
das? Habe ich dich, glaube
bitte?
ich, noch gar nicht gefragt. Ich glaube, das habe ich dich gar nicht gefragt. Wie fandest du das?
Das ist perfekt.
Ja,
Also
geil.
jetzt, wenn du noch eine kleine so ein Werbejingle
Kurze
machen willst.
Werbeunterbrechung. Genau,
Nein,
wieder.
es ist wirklich richtig gut. Also auch ich habe tatsächlich auch es jetzt ein paar Mal, also ich habe es irgendwann, natürlich nach dem Kauf habe ich es so en bloc durchkonsumiert und ich gucke tatsächlich auch immer mal so dann noch bei Sachen rein, wo ich denke, warte mal, guck noch mal und das ist schon wirklich richtig, richtig gut. Also wenn man, ich denke gerade, wenn man eben nicht sagt, ich reite seit ich 10 Jahre alt bin und die ganzen Sachen sind für mich selbstverständlich und ich weiß das alles. Also zumal, wenn man dann irgendwie als sehr erwachsene Frau irgendwo auftaucht, die meisten Leute kommen ja auch gar nicht auf die Idee, dass man eigentlich ein totales Greenhorn ist und geben einem
Ja, das stimmt.
Tipps und dann muss man fragen und ja, das, nein, und von daher ist also sowas als, ich würde fast sagen, als kleines Nachschlagewerk, ist das richtig gut.
Ja, sehr schön, sehr schön. Worauf freust du dich in deiner Reitzukunft? Was möchtest du gerne noch erreichen oder was würdest du gerne noch machen?
Ich freue mich drauf, wenn Fienchen und ich jetzt auch, ich denke mal im Frühjahr, auf dem neuen Hof, also den neuen Hof mal verlassen können und durch die Wälder und das von einer Baumschule direkt dran, eine riesige Plantage, die wir auch benutzen dürfen, die sehr, sehr hübsch ist. Also wie die Hofbetreiberin sagte, es sei recht Instagrammable mit gemähten Rasenflächen zwischen den, also ja, so eine Baumschule, die so uralt Bäume auch verkaufen. Also,
ah, okay.
Also so, dass man wirklich so ein bisschen wie ich reite durch ein hochherrschaftliches Gelände Effekt erzielen kann. Nein, und da ist auch da ist ein riesiges Waldgebiet dran. Und das ist so jetzt das erste Ziel, dass ich sage, ich möchte dann, wenn sie die Sicherheit hat, dass sie den Hof auch verlassen möchte und ich die Sicherheit habe, weil das ist schon so, dass ich so manchmal denke, so, und wenn dann was ist und wenn dann dieses Kopfkino losgeht, was wäre wenn? Und ja, aber da
musst du wieder anders denken. Ihr schafft das.
Ja, ja, das, und da muss dann wieder kommen, wir schaffen das.
Hat sie sich denn eingelebt jetzt? Du hast ja am Anfang, warst du ja einmal so ein bisschen bedrückt, weil sie ja so nervös war, wenn andere Pferde da, und ließ sich, glaube ich, von der Weide nicht holen, irgendwie sowas hattest du ganz
sie
am Anfang.
Sie ließ sich die ersten Tage fast nicht von der Weide holen. Das ist also jetzt, sie ist da richtig gut angekommen. Es ist schon so, dass sie so je nach, ich weiß nicht, wie da so die, je nach Gemengelage, also gestern hatten wir es auch, dass sie dann wirklich, sie mochte dann nicht mal mehr fressen, weil dann war, wo sind die anderen? Und sie konnte die anderen nicht sehen und irgendjemand wieherte. Und dann war dann auch, dann hat sie sich ihren Mesh-Eimer auch lieber vom Kopf geschleudert und wollte dann lieber zu den anderen. Aber letzten Endes freut es mich, dass sie nicht am Gatter klebt und wartet, dass ich sie da runterhole. Also das ist wirklich das sind 5 Mädels, die da jetzt zusammenstehen auf einer gigantisch langen Koppel. Das freut mich, dass sie da sich ganz offensichtlich sehr, sehr wohl fühlt und ja, das Hauptsache Pferd ist glücklich.
Ja, wenn du mit ihr arbeitest, funktioniert das auch oder ist sie da auch irgendwie noch sehr nervös oder wie läuft das?
Das geht immer besser. Also sie hatte meine erste Reitstunde dort, sollte in der Halle stattfinden. Und die hat sie dann total gesprengt, weil es war so diese Panik, ich sehe nichts, wo sind die anderen? Und überhaupt, da haben wir dann tatsächlich irgendwie nur eine Stunde Bodenarbeit gemacht mit dem Versuch, das Pferd so weit zu beruhigen, dass ich dann vielleicht am Ende ein, zwei Schrittrunden doch reiten kann. Nee, aber das funktioniert langsam. Also dass sie da nicht mehr diese völlige Panik hat. Ich meine, sie lernt ja jetzt auch, okay, selbst wenn sie von ihren Mädels weg muss, sie kommt ja immer wieder dahin. Und ich bin guter Dinge, dass das alles wird. Ich meine, jetzt fängt halt diese blöde Jahreszeit an, wo die dann ja irgendwie doch vor diese zusätzliche Energie, die sie freisetzen wollen. Ich hatte auch gestern das Problem, dass ich, als ich gucken wollte, ob der Trab jetzt funktioniert, dass sie dann eigentlich nach ein paar Trabmetern meinte, jetzt haben wir das doch, dann können wir doch jetzt auch galoppieren. Nein, wir wollen jetzt nicht galoppieren. Das lasse ich dann in der Reitbeteiligung, die heute da ist.
Das ist auch gut. Was ich aber bei dir raushöre, das finde ich richtig, richtig geil, trotz dass du jetzt diese Situation hast, dass du in einem neuen Stall stehst, du scheinst dich davon ja überhaupt nicht unterkriegen zu lassen. Also du bist da ja wirklich total positiv eingestellt. Das finde ich richtig geil. Weil es gäbe auch Leute, die würden dann auf einmal Kopf in den Sand stecken und sagen, oh mein Gott, mein Pferd ist jetzt total anders und jetzt klappt hier gar nichts mehr. Und also du bist ja wirklich, du sagst so, ja, dann ist das halt so und sie weiß ja, sie kommt wieder zurück und das üben wir jetzt einfach und dann haben wir halt Bodenarbeit gemacht und das klingt bei dir alles so richtig positiv. Das finde ich richtig toll. Das kommt so richtig geil rüber irgendwie. Finde ich richtig klasse.
Manchmal fühle ich mich da halt schon verlassen, weil der Hof vorher, das war so ein Happy Place. Das war alles so ein bisschen, so ein bisschen improvisiert. Und aber da war es halt so, dass man ganz oft einfach dann auch nur gesagt hat mit anderen Einstellern zusammen, ach komm, wir sitzen da jetzt, wir kochen uns einen Kaffee oder wir holen uns Pommes. Das war so, ja, das war so irgendwie so, dass der, so eher so der Kleinmädchenhof. Und jetzt ist es so, dass es wirklich ist ein fantastisch wunderschöner Stall. Also so, dass der Mensch auch sagt, es ist alles super schön, super hübsch. Mhm. Wir haben eine Halle, wir haben einen Round Pen und ein großes Viereck und es ist super toll. Aber es sind halt ganz sehr ambitionierte Reiter da, die dann eben tatsächlich, die auch kommen, mit ihrem Pferd arbeiten und wieder gehen. Mhm. Das hat mir am Anfang wirklich Angst gemacht, weil ich dachte so, oh, die denken, jetzt kommt da Muttchen an und kann nicht richtig reiten und hat keine Ahnung und ich bin jetzt verloren. Aber ich habe dann festgestellt, nein, auch diese Leute können durchaus sehr nett sein und so ambitioniert sind sie oder überambitioniert sind sie dann doch nicht und...
Ja gut, man lernt sich ja auch dann irgendwann mit der Zeit
kennen. Ja, man lernt sich kennen und ich habe jetzt was total schön ist, eine Frau, die eine Reitbeteiligung auf dem alten Hof hatte, die sie jetzt aufgeben musste wegen dieser Hofimplosion, hat mich dann halt irgendwann gefragt, ob das denn vielleicht ginge, dass sie auf meinem Pferd eine Reitbeteiligung kriegt. Und das ist so irgendwie das... Auch wenn wir uns natürlich dadurch überhaupt nicht treffen, weil das dann meine pferdefreien Tage sind. Aber es ist irgendwie, das ist so ein bisschen Heimat. Und ich hatte im alten Stall ein ganz liebes Mädel, die sich um Fienchen gekümmert hat, wenn ich mal nicht da war. Und die mir auch ein, zwei Reitstunden gegeben hat. Und eine Totalliebe, die ich wahnsinnig am Anfang vermisst habe, weil ich gedacht habe, wo bist du? Du musst mir jetzt helfen. Und die will mich zwischen Weihnachten und Neujahr mal besuchen. Und das ist
ja cool.
Das macht so, dass ich dann alles, dass sich das alles nicht so fremd mehr anfühlt. Und ja, man gewöhnt sich ja an Sachen. Und ich denke jetzt, Kopf in Sand stecken, das nützt ja nichts. Das bringt ja nichts. Also.
Ja, und ich denke mal, das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Job wechselt, ne? Du lernst ja in einer neuen Firma oder jetzt im neuen Stall halt auch nach und nach die ganzen Leute kennen und vielleicht ergibt sich das ja. Jetzt ist auch gerade die Zeit, weißt du, im Winter, da verbringst du ja auch nur das Nötigste am Stall, ne? Du kommst, du machst deinen Turn, es ist kalt, ne? Es ist dunkel, so, dann willst du auch schnell wieder vielleicht nach Hause, ne? Auch wenn der Stall immer so ein Zeitwurmloch ist, aber trotzdem. Und, im Sommer ist es ja dann vielleicht auch anders. Dann bleibt ja vielleicht der ein oder andere abends doch mal länger. Vielleicht ergibt sich das ja dann auch noch, ne? Dass man dann eher auch noch mal mit den Leuten ins Gespräch kommt und so. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Prima, prima. Finde ich total toll, dass du so offen über deinen Reitweg und so gesprochen hast, weil ich glaube, da sind viele, die dann sagen so wie Claudia, so möchte ich das auch gerne machen. Vielleicht nicht unbedingt ein eigenes Pferd kaufen, aber einfach so wirklich diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ich mache das jetzt. Und wie du immer so schön sagst, wir schaffen das. Finde ich richtig cool. Richtig geil. Ja, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du Teil dieses Reitschul-Podcasts warst. Und ich bin ja mal gespannt. Ja, bitte, bitte. Bin ja mal gespannt, was so das Feedback ist. Aber zwischendurch kommen die Leute immer wieder zu mir und ich kriege auch bei Instagram immer wieder Nachrichten und dann, ich habe deine Podcast-Folge gehört und die war so toll und die macht mir Mut. Und dann denke ich mir immer so, okay, du bist doch auf dem richtigen Weg. Das finde ich richtig cool. Richtig geil.
Ihr Lieben, leider ist in dieser Podcast-Folge der Ton von mir nicht ganz so gut. Das liegt so ein bisschen daran, weil wir das über Zoom aufgenommen haben und ich kann bei mir hier irgendwie immer nur entweder meine Kamera oder mein Mikrofon einstöpseln. Das muss sich unbedingt noch ändern. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr aus dieser Podcast-Folge wieder ein bisschen was mitnehmen konntet, wieder Mut schöpfen. Ich fand es sehr, sehr toll, dass Claudia ihre Geschichte erzählt hat, wie es einfach auch laufen kann und dass man wirklich den Mut findet, mit 50 anzufangen und dass einem ja gar nicht so viel Gegenwind entgegenkommt, wie man manchmal vielleicht auch glaubt. Und ja, ich freue mich auf viele weitere Podcast-Folgen, die noch kommen mit ganz unterschiedlichen Gästen und mit ganz vielen unterschiedlichen Themen. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Jahr, denn das ist diese letzte Podcast-Folge in diesem Jahr gewesen. Ist ja jetzt auch schon der 29.12. Deswegen, ja, geht's im neuen Jahr weiter mit ganz vielen interessanten Themen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Und auf alle Träume und ja, vielleicht auch Träume, die wir uns im 2026 erfüllen und Ängste, die wir 2026 überwinden. Und damit schließe ich die letzte Podcast-Folge dieses Jahr und wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr gerade tut. Kommt alle gut rüber.